Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir heute Morgen die Zeit gemeinsam verbringen dürfen, nicht nur Gott zu loben und gemeinsam für ihn zu singen, sondern auch von seiner Wahrheit und seinem Wort zu hören. Einige von euch haben heute vielleicht ein anderes Thema erwartet, was ich predigen werde. Mir war aber wichtig, das vorab zu klären, weil da einige Erwartungen sind. Einige von euch würden vielleicht auch zu Recht erwarten, dass ich heute predige über die Wahl. Über die Bundestagswahl. Das werde ich nicht tun. Ich habe Gründe dafür, die ihr in 2 Wochen vielleicht näher verstehen werdet, denn in 2 Wochen werde ich eine Predigt halten über das Thema Christ und Staat. Nach der Bundestagswahl, genau. Und ich werde dann erklären, warum ich das so gemacht habe. Ich wollte nur die Erwartungshaltung klären und das nicht einfach übergehen. Was ich heute machen werde, ist, ich fahre fort mit unserer Predigtreihe. Apokalypse, warum alles besser wird. 2 Begriffe, die oft für uns nicht so ganz zusammenpassen. Bei Apokalypse denken wir an, es wird immer schlimmer, es wird immer schlechter, es geht alles kaputt. Warum alles besser wird? Wir haben schon 2 Predigten gehört aus dieser Reihe. Wir glauben, dass die Bibel eine Hoffnungsbotschaft enthält. Wir glauben, dass die Bibel nicht eine Botschaft ist der Verdammnis, nicht eine Botschaft ist der Verurteilung, sondern dass die Grund- und Kernbotschaft der Bibel eine Hoffnungsbotschaft ist. Und wir wollen mit dieser Predigtreihe ganz bewusst auch gegen Narrative und Gedanken und Aussprüche unserer Zeit gehen und zeigen, dass die Bibel oft ein ganz anderes Bild malt, als es die Welt tut. Und deswegen heißt mein Thema heute: Alle werden sterben. Ein Ausspruch, der natürlich irgendwie eine Wahrheit enthält. Ich meine, es wäre ein bisschen naiv zu sagen, ja, nee, stimmt ja gar nicht. Ich meine, klar, wir sind dem Verfall ausgeliefert, wir sind dem Tod ausgeliefert. Aber dieser Satz, wir werden alle sterben und es gibt ja sowieso keine Hoffnung nach dem Tod, ist sehr tiefgreifend. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Philosophie, besonders mit sogenannter existenzialistischer Philosophie. Und da gibt es einen Mann, der heißt Albert Camus, ein sehr populärer Autor, der ein Werk geschrieben hat über Sisyphus, das ist so eine griechische Sage, wo ein Mann bestraft wird von den Göttern und der muss dann einen Stein immer einen Berg raufrollen, dann rollt der Stein wieder runter, er muss wieder runterlaufen und den Stein wieder hochrollen und das ist die Strafe auf Ewigkeit. Und dieser Mann, Albert Camus, sagt am Anfang dieses Werkes, die letzte entscheidende Frage, die den Menschen heutzutage noch bleibt, ist die Frage, warum man sich selbst nicht umbringen sollte. Das ist eine ziemlich deprimierende Sicht vom Leben, finde ich. Diese Leute glauben, dass das Leben an sich keinen Sinn hat. Dass das Leben völlig sinnentleert ist und man muss nur irgendwie versuchen, einen Sinn zu finden. Weil eben eines Tages der Tod auf uns wartet. Weil eben eines Tages sowieso alles vorbei ist. Und ich muss eben versuchen, das Beste aus der Zeit zu machen, die ich habe. Das Problem ist, nicht nur Denker wie Albert Camus sagen so etwas, sondern viele Christen denken genauso. Wir haben diese Zeit, ich mache das Beste draus, ich versuche einfach eine möglichst gute Zeit zu haben. Und natürlich, im Christentum denkt man vielleicht weiter, naja, das Christentum gibt mir ja auch was fürs Leben. Also ich will ja nicht selbst entscheiden, wie ich mein Leben führen möchte, ich will ja schon irgendwie Jesus folgen. Aber dann muss da auch was für mich rausspringen. Dann muss das irgendwie Qualität geben für mein Leben. Grob gesagt, viele denken, das Christentum muss funktionieren. Das Christentum muss für mich funktionieren. Ich habe ein Buch vor kurzem gelesen von einem Theologen, der aber Atheist ist. Auch ein Statement irgendwie, ja. Hartmut von Sass, und er hat ein Buch geschrieben, Atheistisch glauben. Er hat gesagt, man kann heutzutage glauben und gleichzeitig Atheist sein. Und er hat das dann in seinem Essay irgendwie versucht zu erklären, wie er das meint. Und er sagt einen Satz, den ich gleich erklären werde, der ist ein bisschen komplex. Aber er sagt, das Christentum muss mehr sein als die Troika, also die drei Dinge, aus Moral, Geist und Seele suggeriert. Was meint Hartmut von Sass damit? Er meint damit eigentlich genau diese Kritik an einem Christentum, das funktionieren muss. Ja, ist das Christentum oder der Glaube, ja, der macht mich einfach zu einem besseren Menschen, ne? Moral. Ja, ich werde einfach ein besserer Mensch, wenn ich das mache. Das ist doch, das hilft mir, es funktioniert. Dann bin ich angesehener bei den Menschen, die Menschen mögen mich mehr, ich werde mehr gesehen von den Menschen. So funktioniert das Christentum für mich. Oder, ja, ich habe dann einfach eine bessere Spiritualität, wenn ich das mache, was Jesus sagt. Ich fühle mich dann irgendwie erhabener. Ich bin dann losgelöster von dieser Welt. Ich bin dann nicht mehr so geplagt irgendwie mit den ganzen weltlichen Dingen, sondern ich bin dann in allen möglichen Sphären unterwegs. Oder einfach, naja, das Christentum tut halt meiner Seele gut. Ich fühle mich einfach besser. Ja, habe nicht mehr so viel Schuldgefühle. Ich mache mir nicht so viel Sorgen. Und so weiter und so fort. Hartmut von Sass kritisiert diese Form von Christentum und sagt, das ist nicht der Kern des Christentums, obwohl er selbst nicht an Christus glaubt, als tatsächlich Auferstandenen, sagt er, das ist das Christentum nicht. Das Christentum ist nicht ein Handbuch für, hier hast du ein besseres Leben. Und so funktioniert das Christentum, wenn du es richtig anwendest, dann wirst du erfolgreicher Geschäftsmann, besserer Ehemann, bessere Ehefrau, besserer Vater, bessere Mutter. Das ist nicht der Kern des Christentums. Ich glaube aber, dass wir oft in Gefahr sind, diese Form von Christentum leben zu wollen. Und uns die Frage stellen, auch an unsere Bibellese zum Beispiel, ja, mein zweiter Chronik, was bringt mir das, ja? So, was bringt mir denn diese alttestamentlichen Gesetze? Ich lese einfach immer wieder Johannes 3, Vers 16, bis meine Seele ruhig ist, ja? Es gibt Zeiten, in denen das auch wichtig ist, sich um seine Seele zu kümmern, die Bibel so auf sich wirken zu lassen. Aber wenn wir glauben, das Christentum muss von uns angewendet werden, dass es für uns funktioniert, gehen wir am Kern des Christentums vorbei. Einer der brillantesten Denker der Geschichte meiner Ansicht nach, C.S. Lewis, hat einmal Folgendes gesagt. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles sehen kann. Das ist eine andere Sicht vom Christentum, als da funktioniert irgendwas. Ich finde diesen Ausspruch sehr, sehr tief, also der lohnt sich, drüber nachzudenken. Was sagt C.S. Lewis hier? C.S. Lewis sagt, das Christentum ist nicht in erster Linie etwas, was ich anwende, sondern indem ich verstehe, was Christus für mich getan hat, verstehe ich die Welt anders. Um es in anderen Worten zu sagen, sobald ich an Jesus glaube, lebe ich, obwohl ich derselbe Mensch, also körperlich, in derselben realen Welt bin, plötzlich lebe ich eine andere Geschichte. Es sind dieselben Dinge um mich herum, dieselben Probleme, dieselben Ereignisse in der Welt. Aber im Glauben an Jesus lebe ich plötzlich eine andere Geschichte. Plötzlich bin ich in einer anderen Perspektive, in der ich mein Leben, das Leben von anderen und das Leben dieser Welt betrachte. Das ist erstmal überhaupt nicht praktisch, sondern das ist etwas, was tief in unser Herz und unseren Verstand geht. Und ich würde behaupten, dass Paulus maßgeblich daran arbeitet in seinen Briefen, das zu prägen. Eine neue Sicht dieser Welt. Er setzt ganz oft einen Kontrast zwischen dem sogenannten Fleisch und dem Geist. Und damit meint er nicht, so wie manche Irrlehrer in der frühen Christenheit es ausgelegt haben, der Fleisch ist der Körper ist schlecht und der Geist, das ist so mein Inneres und das ist gut. Das ist Quatsch, das meint die Bibel nicht. Der Körper ist gut, genauso auch wie die Seele und der Geist, das ist auch gar nicht zu trennen. Was Paulus lehrt ist, da ist etwas in uns, das Fleisch, das uns den Fokus weglenkt von Christus und den Fokus lenkt auf diese Weltgeschichte. Wie kann ich hier möglichst schnell Erfolge erzielen? Wie kann ich möglichst schnell Annehmlichkeiten haben? Wie kann ich irgendwie meinen Vorteil erspielen? Das ist das Fleisch. Und Paulus sagt, der Geist ist die Instanz in uns oder der Teil von uns, der sich eigentlich nach dem Ewigen und Göttlichen sehnt. Der auch nie zufriedengestellt werden kann, es sei denn durch Christus allein. Egal wie viel Geld du hast, egal wie viel Erfolg du hast in deiner Firma, egal wie angesehen du bist, egal wie viele Follower du hast auf Instagram oder TikTok, da wird immer etwas in dir sein, das im Dunkeln ist, bis diese Sonne aufgeht und du dein Leben aus einer anderen Perspektive sehen kannst. Die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, auch durch das Wort Gottes, ist: Was ist deine Lebensperspektive? Worauf zielt dein Leben wirklich ab? Und das ist eine Frage, die wir religiös ganz schnell beantworten können mit den richtigen Versen. Aber es ist eine nicht so einfache Frage, wenn wir mal auf unsere Seele schauen und uns fragen, wonach sehne ich mich wirklich? Worauf arbeitet eigentlich mein ganzes Leben hin? Wo stecke ich eigentlich meine Zeit und Gedanken rein? Und das heißt nicht, dass wir mehr beten als arbeiten müssen. Ja. Schon in den Mönchskulturen hieß es damals, ora et labora, also es wird nicht miteinander ausgespielt, also arbeiten und beten. Ja. Wird nicht gesagt, entweder beten oder arbeiten. Natürlich, wir sind arbeitstätig, wir müssen irgendwie Geld verdienen, wir müssen uns versorgen und so weiter. Darum geht es nicht, dass wir sagen, ja, ich muss irgendwie 13 Stunden am Tag mit Gott verbringen, dann ist er mir am wichtigsten. Aber ist das, was ich tue und das, wonach ich mich wirklich sehne, Teil von Gott und seiner Perspektive? Oder versuche ich es eigentlich aktiv loszulösen von dem, was Jesus für mein Leben möchte? Nochmal, intuitiv würden viele von uns sagen, ja, natürlich will ich Jesus nachfolgen. Aber wir wissen alle oder die meisten von uns, was Jesus lehrt über die Gefahr des Lebens an sich. Er sät einen Samen in uns und es wachsen Dornen darüber und sie ersticken diesen Samen. Das Leben kann uns so einnehmen und die Perspektive auf das Hier und Jetzt kann uns so einnehmen, sowohl in den Annehmlichkeiten als auch Sorgen, dass wir diese ewige Perspektive, die Jesus eigentlich zeichnet, vergessen. Und dann sind wir zwar Christen, dann sagen wir zwar, wir glauben an Jesus, aber unser Leben wird niemals eine Durchschlagskraft haben, weil die Wahrheit ist, das, was die Welt tut, kann die Welt meistens besser als wir. Ich habe gestern meinen ersten Tag gehabt als Bibelschullehrer. Ich bin jetzt tätig in einer Bibelschule, Bibelakademie Bodensee. Hatten gestern den Einführungstag. Und ich habe dort über Kirche gelehrt, Ekklesiologie, Lehre über die Kirche. Und ich habe die Anwesenden gefragt, warum gibt es die Kirche? Warum existiert die Kirche? Und dann kamen lauter Antworten. Ja, wegen der Gemeinschaft. Dann sage ich, ganz ehrlich, du findest oft viel bessere Gemeinschaft außerhalb der Kirche. Es gibt so viel Streit in der Kirche. Du bist mit lauter Leuten zusammen, die dir nicht per se sympathisch sind. Finde Leute, die dir sympathisch sind, häng mit denen zu Hause ab, bestell Pizza und du hast eine bessere Zeit. Ja? Das ist nicht der Sinn und Zweck der Kirche. Dann kamen weitere Antworten. Ja, wir brauchen die Kirche, weil wir müssen das Wort Gottes hören. Dann sage ich, hast du eine Bibel? Ja, kannst du dir selbst vorlesen. Ja? Und ganz ehrlich, ganz viele von uns gehen sowieso schon mit einer Voreinstellung ran, ja, wenn die Predigt mir gefällt, sage ich ja und Amen. Wenn sie mir nicht gefällt, dann höre ich mir auf YouTube die andere an. Kannst du auch selber machen. Wir brauchen dazu Kirche nicht. Und so habe ich sie herausgefordert, zu hinterfragen, welche Perspektive haben wir auf Kirche? Und am Ende kamen wir zu dem Punkt zu sagen, eigentlich könnte Gott uns ja längst hinwegnehmen. Er könnte uns ja längst aus dieser Erde entfernen. Sobald wir bekehrt sind, könnte er sagen, schwuppdiwupp, du bist weg, herzlich willkommen im Himmel. Es gibt einen Sinn und Zweck, warum die Kirche existiert. Und das ist, weil diese Welt Christus nicht kennt. Weil diese Welt Christus noch nicht kennt. Wir sind das Licht in dieser Welt. Wir sind die Botschafter an Christi Stadt. Und nochmal, das ist wieder eine Frage von Perspektive. Ich werde mit Kirche immer im Argen sein, wenn ich glaube, dass die Kirche meine Bedürfnisse stillt. Und ich werde die Kirche lieben und wertschätzen, wenn ich ihren Auftrag verstehe. Und ich mich eins mache mit diesem Auftrag. Das war jetzt ein bisschen Vorbau für die Predigt. Das Thema ist ja eigentlich, wir werden alle sterben. Was hat denn jetzt das mit dem Tod zu tun? Naja, die Frage der Perspektive ist relativ entscheidend in der Frage, was passiert, wenn wir sterben. Und ich glaube eines, wenn tatsächlich mit dem Tod alles aus ist, davon bin ich voll überzeugt, wenn das stimmen sollte, dann ist die beste Lebensperspektive, die du haben kannst, mach dir eine gute Zeit. Kümmere dich nicht um die anderen. Versuch nicht ein guter Mensch zu sein. Versuch jeden Tag glücklich zu sein. Am Ende bist du tot. Ist die beste Antwort. Ist die beste Antwort. Nennt sich Hedonismus in der Philosophie. Also der Sinn des Lebens besteht darin, immer glücklich zu sein. Egal, ob ich dabei anderen schade oder egal, ob es irgendwas kostet, egal, ob die Natur kaputt geht, das ist völlig egal. Wenn wir am Ende alle sterben, ist alles egal. Dann ist alles wurscht. Dostojewski, ein Autor, hat mal gesagt, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. Dann ist egal, was du machst, das gibt keine Konsequenzen. Die schlimmste Konsequenz ist, dass deine Zeit hier endet, okay? Und dann? Hast du keinen Nachteil. Hast auch keinen Vorteil. Aber wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, muss sich unser Verständnis von unserem Leben drastisch ändern. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, wenn wir nach diesem irdischen Tod weiterleben, dann gibt es eine Konsequenz für unser Leben. Wenn wir nach diesem Leben hier weiterleben, hat unser Leben eine Auswirkung über das hinaus, was ich hier erlebe. Und wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, und das ist für mich die wichtigste Botschaft, dann gibt es Hoffnung. Dann ist nicht alles verloren. Dann gibt es Hoffnung. 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die elendsten unter allen Menschen. Das ist mal eine Aussage von Paulus, oder? Und das ist eine Form von Theologie, ich will nicht irgendwie gegen lauter andere Kirchen wettern, aber es ist eine Form von Theologie, die immer mehr populär wird. Bringt dir das Christentum was und du musst es dir so zurechtschrauben, bis du damit glücklich bist. Paulus sagt, wenn du nur in diesem Leben auf Christus hoffst, dann gehörst du zu den elendsten der Menschen. Warum? Weil du nur enttäuscht werden wirst. Du kannst die Hälfte der Aussagen von Christus wegschmeißen. Du kannst die Hälfte der Aussagen der Bibel wegschmeißen, weil diese Hoffnungen, die die Bibel dir dann verspricht, die werden nicht eintreten, wenn nur dieses Leben existiert. Wenn es nur diese Zeit gibt und du in diesem Leben darauf hoffst, dass Christus alles in Ordnung bringt und dass immer alles paletti läuft, dann wirst du enttäuscht werden. Und ich glaube, dass niemand Christus festhalten wird, dass niemand an Jesus dranbleiben wird, der das glaubt. Der sagt, nur in diesem Leben zählt Jesus für mich. Danach gibt es sowieso nichts. Ich bin entschieden gegen diese Form von Theologie. Zu glauben, dass wir nur auf das Hier und Jetzt fokussiert sein müssen. Es gibt viele Dinge, die darin gut sind. Soziales Engagement müssen wir vielleicht ein bisschen mehr lernen. Ja? Und nicht nur ewigkeitsbezogen sein. Ja? Einwirkung in unsere Gesellschaft und Stadt. Ganz wichtiges Thema für Christen. Aber es darf und kann nicht der Fokus sein von uns als Christen und von uns als Kirche. Das Monopol, das wir haben als Kirche, ist der gestorbene und auferstandene Jesus Christus. Das ist unsere Botschaft. Das ist unser Monopol. Und das hat niemand anders in dieser Welt. Diese Hoffnung hat niemand in dieser Welt, außer die Kirche von Jesus. Tertullian sagt schon, einer der frühen Kirchenväter, was den Christen ihr Vertrauen einflößt, ist die Auferstehung aus den Toten. Das hat Christen ihr Selbstvertrauen gegeben. Deswegen sind Christen in den Tod gegangen. Es gab Christen, die haben dem Kaiser gesagt, bring ruhig deine Löwen. Kannst ruhig machen, hab keine Angst vor deinen Löwen. Das kannst du nur sagen, wenn du weißt, was mit dir passiert. Das kannst du nur sagen, wenn du voll überzeugt bist, dass dein Leben in Ewigkeit andauern wird, egal was hier geschieht. Sonst kannst du das nicht sagen. Sonst wird die Angst dich übermannen. Aber so viele Christen sind in den Tod gegangen für Jesus, weil sie verfolgt wurden. Es gibt die grausamsten Erlebnisse, die ich hier gar nicht schildern möchte. Aber Christen sind in diesen Tod gegangen im Bewusstsein, wir werden von den Toten auferstehen. Es gibt einen Primärtext im Neuen Testament, der über diese Auferstehung lehrt. Das ist 1. Korinther 15, davon haben wir eben gelesen. Und es gibt aber eine weitere Hoffnung, die viele Christen ergreifen, gerade in Bezug auf die Endzeit, und das ist die sogenannte Entrückung. Und die Entrückung hängt im Zusammenhang mit der Auferstehung der Toten. Das Wort Entrückung kommt aber nur einmal in der Bibel vor. Nur ein einziges Mal. Und das ist im 1. Thessalonicher Brief. Die Lehre von der Entrückung kommt eventuell an mehreren Stellen vor, aber dieses Wort selber finden wir an einer Stelle, und das ist in 1. Thessalonicher 4. Und ich lese ab Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Tröstet einander mit diesen Worten. Das ist unsere Hoffnung. Wir werden bei Jesus sein für alle Zeit. Das ist unsere Hoffnung. Nun wird über diese Stelle viel gestritten. Denn die lässt ein paar Fragen offen. Wann passiert das? Kann man das planen? Kann Jesus heute kommen oder kommt er vielleicht morgen? Was passiert da genau? Gehen wir irgendwie in die Luft und Jesus bleibt auch in der Luft oder kommt Jesus auf die Erde? Es gibt da noch so theologische Feinheiten, für die, die sich auskennen, die sieben Daniels-Jahre. Ist das vor den sieben Daniels-Jahren? Ist das in der Mitte? Ist das nach den sieben Daniels-Jahren? Gibt es zwei Wiederkünfte Jesu oder nur eine? Das sind alles so theologische Fragen. Die werde ich traurigerweise heute Morgen nicht alle beantworten können, weil meine Zeit läuft rückwärts runter. Und ihr wollt auch nicht zwei Stunden hier sitzen, glaube ich. Das heißt, mir ist wichtig, aus diesem Abschnitt hier die Grundaussagen jetzt erstmal rauszuzeigen. Welche Hoffnung lehrt das Neue Testament über die Auferstehung der Toten? Und für mich sind drei Aussagen hier essentiell. Das erste ist, Jesus kommt wieder. Ganz wichtiger Punkt. Jesus kommt wieder. Wir verbringen hier nicht unsere Zeit, bis die Erde kaputt geht und dann sind wir alle tot, sondern er wird davor wiederkommen. Er wird wiederkommen und die Bibel lehrt verschiedene Sachen. Johannes 14, Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten und ihr werdet sein, wo ich bin. Das heißt, Jesus hat ein Apartment für dich vorbereitet und da gehst du hin. Und er holt dich sogar ab. Ja, mit Posaunen und allem drum und dran. Ja, er holt dich ab. Er lässt uns hier nicht alleine. Wir sind auch hier nicht alleine. Er hat uns seinen Geist gegeben, der uns hier begleitet, führt und lehrt. Aber er wird leibhaftig wiederkommen. Er wird wiederkommen und uns abholen. Das ist die Entrückung. Und die meisten lehren dann, dass es ein zweites Kommen geben wird, nämlich die Wiederkunft Jesu auf die Erde. Und dann wird das tausendjährige Königreich Jesu beginnen, ein Königreich, das nie wieder enden wird. Jesus wird auf diese Erde kommen und er wird regieren in Ewigkeit. Es wird kein Leid, kein Geschrei und so weiter geben. Dafür werden wir auch eine Predigt haben. Aber das ist die erste Botschaft. Jesus kommt wieder. Was jetzt viele Prediger machen, da bin ich ein Gegner von, ist Folgendes zu sagen. Heute Nacht könnte Christus kommen. Bist du bereit? Morgen könnte er kommen. Bist du bereit? Erstmal ist das eine theologisch schwierige Frage, ob Jesus wirklich zu jeder Zeit wiederkommen könnte. Wenn man dieses Buch weiterliest, dann sagt Paulus, es gibt Anzeichen auch seiner Wiederkunft. Jesus in Matthäus 24 sagt, es gibt Anzeichen seiner Wiederkunft. Wir leben nicht in der Blindheit, sondern er hat uns Dinge mitgegeben und wir müssen wachsam sein. Das ist mal der erste Punkt. Und das zweite ist, du kannst auch heute Nacht sterben. Muss auch bereit sein. Also das mit der Entrückung zu verbinden, ist für mich nicht logisch. Wir müssen immer bereit sein, weil wir können jederzeit sterben. Ja? Das ist ein falsches Argument, eine Angst aufzubauen, zu sagen, hey, was, wenn er heute kommt? Was, wenn er morgen kommt? Wir sollen in einem tiefen Bewusstsein leben, zu sagen, wir leben und sterben in Christus. Komme, was wolle. Und wenn er heute kommt, ich bin Kind Gottes. Und wenn ich heute sterbe, ich bin Kind Gottes. Ja, das muss unser Bewusstsein sein. Nicht so eine falsche religiöse Angst von, jetzt musst du dich heute nochmal richtig anstrengen, weil was, wenn er heute Nacht kommt? Das ist nicht zielführend. Das Zweite ist, die Toten in Christus werden auferstehen. Wahnsinnig wichtiger Punkt. Die Bibel lehrt hier tatsächlich, dass nicht alle sterben werden. Deswegen ist die Aussage am Anfang nicht richtig. Wir werden alle sterben. Es steht darin, dass manche, die leben werden, zusammen mit den Gestorbenen in Christus entrückt werden. Keiner kommt dem anderen zuvor. Niemand kriegt irgendwie ein Ticket, wo man die Warteschlange springen darf. Ja? Als ich in Rom war, gab es so ein Rom-Ticket, das man sich kaufen konnte. Dann durfte man bei allen Warteschlangen einfach vorbeilaufen. Ja? Durch so eine extra Warteschlange, VIP. Das gibt's bei Christus nicht. Seine Kinder werden gemeinsam zu ihm kommen bei seiner Wiederkunft. Die Lebenden und die Toten. Alle, die an Christus geglaubt haben, egal ob ihr Körper verbrannt wurde, das haben die damals übrigens versucht, die Römer, die haben dann die Christen extra teilweise nochmal ausgebuddelt und verbrannt, um den Christen Angst zu machen, so haha, die können gar nicht mehr von den Toten auferstehen. Ja, Pech gehabt, Paulus lehrt, wir bekommen einen neuen Körper, der nicht mehr vergehen wird. Dieser alte Körper vergeht, egal was mit dem passiert. Wir bekommen einen neuen Körper, der nicht vergehen wird. Das ist unsere Hoffnung. Die Toten in Christus werden auferstehen mit einem neuen Körper, einer neuen Identität, die vollkommen in Christus sein wird und unzerstörbar sein wird. Und das Dritte ist, wir werden gemeinsam bei Jesus sein. Ab dann kann uns niemand mehr trennen von Jesus. Ab dann kann nichts mehr dazwischen kommen in diese innige, tiefe Gemeinschaft zwischen Jesus und uns. Keine Ablenkung, keine Sorgen dieser Welt, nichts kann mehr dazwischen funken und wir werden eine Liebesgemeinschaft leben mit Jesus. Das sind für mich die grundsätzlichen Wahrheiten dieses Textes. Und manche von euch werden sich jetzt vielleicht in dieser Predigt eine Frage stellen. Warum ist das wichtig? Das ist aber sehr theoretisch. Jetzt gehe ich ja nach Hause und bringt mir gar nichts. Irgendwie gar keine Tipps. Wo sind die Tipps, Prediger? Wo sind die drei Punkte, die ich machen soll? Hier gibt es keine drei Punkte. Hier gibt es keinen Tipp. Das ist eine Botschaft. Das ist eine Hoffnungsbotschaft, eine Realität, die du glauben kannst oder nicht glauben kannst. Und ich sage dir eines, wenn du diese Wahrheit ernst nimmst, wenn du verstehst, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und das wirklich verinnerlichst, dann sage ich dir eines, dann brauchst du keine Tipps, dann wird sich dein Leben automatisch ändern. Dann wirst du irgendwann dein Leben anschauen und sagen, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Was sind eigentlich die Effekte meines Lebens, wenn ich nicht mehr hier bin? Ich glaube, dass die Frage der Auferstehung uns einerseits Hoffnung gibt und uns zeigt, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Tod. Der Tod ist besiegt. Er ist noch nicht vernichtet, das ist ein großer Unterschied. 1. Korinther sagt, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Der Tod ist auch das schlimmste Problem für die Menschen, nicht die Sünde. Der Tod ist das schlimmste Problem für die Menschen. Er wird ganz am Ende in der Offenbarung wird er besiegt. Das ist das Allerletzte, was besiegt wird. Ja? Der Tod wird selber getötet. Ja? Der Tod existiert noch und er ist real und wir erfahren ihn. Aber er ist bereits besiegt. Er ist bereits besiegt. Er kann uns nicht mehr einnehmen. Er kann uns nicht mehr die Hoffnung rauben. Er kann uns nicht mehr das Leben rauben. Er kann uns nicht mehr nieder und klein machen. Sondern wir wissen, dass jemand am Kreuz hing für unsere Schuld. Dass jemand am Kreuz hing für unseren Tod. Dass der Tod, den wir hätten erleiden müssen, nicht mehr für uns gilt. Ja, wir werden vielleicht noch in diesem Leben sterben. Und vielleicht ist das eine schmerzhafte Zeit. Für uns selber vielleicht, aber auch für die Angehörigen. Aber wenn wir auf Jesus schauen am Kreuz, dann können wir eines wissen. Dieser Tod hat keine Macht über uns. Und wenn du heute Morgen hier bist oder diese Predigt hörst und du weißt nicht, wo du hingehst, wenn du stirbst, dann möchte ich dir einen Tipp tatsächlich mitgeben. Geh in dein Zimmer. Du weißt vielleicht nicht, ob da so ein Gott ist, der dich hört oder nicht. Das ist in erster Linie nicht immer relevant, ob du das alles schon genau 100% weißt. Aber wenn du eine Hoffnung hast, wenn du merkst, da entfacht diese Botschaft eine Hoffnung in dir, dann geh in dein Zimmer, setz dich irgendwo hin und sprich ganz einfache Worte deines Herzens, in denen du sagst, Jesus, wenn das stimmt, rette mich. Es ist nicht so kompliziert am Anfang. Später dann, wenn du die Bibel liest, wird es ein bisschen komplexer. Aber der Start ist sehr einfach. Setz dein Vertrauen auf Christus. Und er wird niemanden, der zu ihm kommt, egal was du getan hast, egal wie du dein Leben hier verbockt oder aufgebaut hast, das ist nicht entscheidend für diese Tat am Kreuz. Denn egal was du jetzt schon getan hast, er hat es auch bereits getan. Er macht dieses Werk am Kreuz nicht mehr rückgängig, auch nicht für dich. Und dieses Werk ist Teil unserer Geschichte dieser Welt. Es ist Teil der ewigen Geschichte Gottes. Und du kannst dich eins machen mit dieser Geschichte. Zu sagen, ja, meine Ewigkeit, mein Leben liegt in diesem Jesus, der den Tod auf sich genommen hat, obwohl er nicht hätte sterben müssen. Damit ich, obwohl ich eigentlich sterben muss, in Ewigkeit leben kann. Sprich das aus ganzem Herzen und Jesus wird dich erhören. Für die, die bereits gläubig sind, habe ich aber noch einen Vers dabei, der tatsächlich vielleicht noch eine weitere Perspektive gibt, warum dieses Thema so wichtig ist. Matthäus 6, 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Ich glaube an einen Gott, der belohnt. Das ist noch eine ganz eigene theologische Frage, wie das jetzt funktioniert. Sind wir nicht alle gleich im Himmel? Aber immer wieder kommt es mit Lohn und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Vielleicht auch mal für einen biblischen Lehrabend oder so. Man winkt mit dem Zaunfall. Aber was Jesus hier lehrt, ist Folgendes. Wenn wir in diesem Leben eine Ewigkeitsperspektive einnehmen und so wie Jesus sagt, nach dem Reich Gottes trachten, wenn unser Herzenswunsch ist, dass Jesus in dieser Welt gesehen wird, durch das, was wir sagen und tun, dann ist Gott fair und belohnend. Gott ist nicht unfair. Gott ist fair. Und wer sein Leben für Jesus aufgibt, schon die Jünger fragen Jesus das, ja Jesus, warum machen wir eigentlich den ganzen Bums hier? Haben unsere Familien zurückgelassen? Gehen mit dir mit? Ich könnte zu Hause sein, Annehmlichkeiten haben, ich könnte mehr Geld verdienen. Warum machen wir das? Und Jesus sagt, ihr gebt es nicht umsonst auf. Ihr werdet empfangen in diesem und im nächsten Leben. Gott ist fair. Und wenn wir unsere Perspektive ausrichten auf Jesus, und mit ganzem Herzen sagen, Jesus, ich gebe gern die Perspektive in diesem Leben auf. Ich brauche nicht meine Pläne, ich brauche hier nicht meinen Erfolg, was nicht bedeutet, dass diese Dinge schlecht sind. Aber ich lege sie in die Hand von Jesus. Und ich sage, Jesus, ich weiß, dass ich ewig lebe durch dich. Zeig mir deine Perspektive und deinen Plan für mein Leben. Dann wird Gott dich belohnen. Nochmal, wenn du hier erfolgreich bist, ist das nichts Schlechtes. Wenn du reich bist, ist das nichts Schlechtes. Es kann zu sehr guten Dingen dienen. Aber wenn es dich einnimmt und du vergisst, dass diese Dinge irgendwann weg sind, wird es zum Problem für dich. Meine Botschaft heute: Lebe für Gott, sterbe in Jesus. Lebe für Gott, das heißt, tu Dinge, die Gott gefallen. Mach was aus deinem Leben, was mehr Perspektive hat als dein Bankkonto oder die Likes auf deinem letzten Social Media Post. Tu Dinge, die Bestand haben. Lebe für Gott. Und sterbe in Jesus. Mach dir bewusst, dass wir beides tun. Wir sterben in Christus, das heißt, wir geben unser Leben auf. Wir legen unser Leben in die Hand von Jesus. Diesen alten Menschen gibt es nicht mehr. Dieser alte Mensch ist nicht beständig. Und wenn du meinst, du kannst ihn am Leben erhalten, er wird sterben, unweigerlich. Er wird nicht Bestand haben. Der alte Mensch, der sich selbst zu Gott machen möchte, der sich selbst erfüllen möchte, der wird nicht Bestand haben. Ich habe auch gern Hobbys und so, ja. Ihr wisst ja, ich spiele gern Schach und so weiter, aber okay. It's nice to have für diese Zeit, aber es darf nicht mein Lebensmittelpunkt sein. Wir dürfen Annehmlichkeiten dieses Lebens mitnehmen. Schon das Alte Testament sagt das. Hey, genieß dieses Leben. Genieß dieses Leben, aber sei dir eines bewusst. Gerade an junge Leute ist das gerichtet im Alten Testament. Genieß dieses Leben, aber sei dir eines bewusst. Eines Tages wird Gott dein Leben richten. Und in dieser Spanne müssen wir lernen zu leben. Nicht alle Eremiten sein, die in die Wüste gehen. Dann erreichen wir auch nichts mehr in dieser Welt. Dann erreichen wir auch niemanden mehr für Christus. Dann ziehen wir uns zurück und sind alle geistlich. Aber auch nicht uns einnehmen zu lassen von einer Perspektive, die so hoffnungslos ist. Und die nur geprägt ist auf, oh, was macht die Politik und was macht Elon Musk und was macht Donald Trump und was ist mit dem Klima und so weiter. Das sind alles schwierige Dinge, aber das ist nicht meine Hoffnung. Meine Hoffnung ist nicht im Klima, meine Hoffnung ist nicht in Trump, nicht in irgendwelchen Parteien. Meine Hoffnung ist in Jesus. Und ich hoffe, dass deine Hoffnung auch in Jesus ist. Lass uns gemeinsam jetzt aufstehen noch. Und ich möchte beten, dass diese Botschaft, dass diese Ewigkeitsperspektive, diese Hoffnung nochmal neue Kraft gewinnt unter uns. Jesus, ich danke dir, dass du kommen wirst in Herrlichkeit. Jesus, du sagst zu deinen Jüngern, so wie ihr mich habt auffahren sehen, so werde ich wiederkommen. Und Jesus, wir erwarten dein Kommen. Wir sind in dieser Welt, die geprägt ist von Leid und von Verwirrungen und von Zerstörung. Jesus, dein Wort sagt, die ganze Schöpfung ächzt nach ihrer Erlösung. Aber Jesus, wir wissen eines, es gibt diesen Tag, an dem du wiederkommen wirst. Und es gibt diesen Tag, an dem wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und wir werden nicht sterben, sondern wir werden leben. Und ich bete, Jesus, dass du uns als gesamte Gemeinde diese Ewigkeitsperspektive neu eingravierst in unser Herz. Dass wir verstehen, dass es sich lohnt, unser Leben aufzugeben und zu sterben. Und dass es sich lohnt, Jesus, dass du in und unter uns lebst. Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier, der geplagt ist von Hoffnungslosigkeit, von Ängsten und Sorgen, die zu diesem Leben gehören. Jesus, ich bete, dass diese Kraft der Auferstehung und diese Hoffnungsbotschaft eine neue Kraft und Hoffnung entfaltet, gerade für die Hoffnungslosen, gerade für die, die geplagt sind von Krankheit, von Schulden, von familiären Problemen. Jesus, ich bete, dass du diese Hoffnung eingravierst in unser Herz. Du siehst uns und du erlöst uns. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen.